Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend bringen wir die Sondersendung »Die buddhistische Tempelküche Koreas – Speisen für Leib und Seele«. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Vorzeitige Stimmabgabe bei Kommunalwahlen beginnt. Südkorea und USA beraten nächste Woche über Sicherheitsvereinbarungen. Produktion, Konsum und Investitionen im April gesunken. In Südkorea hat am heutigen Freitag die vorzeitige Stimmabgabe bei den landesweiten Kommunalwahlen und Nachwahlen zur Nationalversammlung begonnen. Wahlberechtigte können ihre Stimmen in einem beliebigen der landesweit 3571 Wahllokale für die vorzeitige Stimmabgabe abgeben. Die Wahllokale sind am Freitag und Samstag jeweils von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Für die Stimmabgabe ist ein staatlich ausgestellter Lichtbildausweis erforderlich. Auch digitale Ausweise auf dem Smartphone werden akzeptiert. In den Wahllokalen sind Fotos, die die eigene Wahlteilnahme dokumentieren sollen, ebenso verboten wie Aufnahmen von ausgefüllten Stimmzetteln. Südkorea und die USA nehmen in der kommenden Woche Gespräche über die Umsetzung der sicherheitspolitischen Vereinbarungen ihres Gipfeltreffens auf. Wie das Außenministerium in Seoul am Freitag mitteilte, wollen beide Seiten am 2. und 3. Juni zu Auftaktgesprächen über die Folgemaßnahmen im Sicherheitsbereich zusammenkommen. Grundlage ist das gemeinsame Informationsblatt, in dem die Ergebnisse des südkoreanisch-amerikanischen Gipfeltreffens festgehalten sind. Das US-Außenministerium kündigte an, dass Allison Hooker, Staatssekretärin für politische Angelegenheiten, vom 1. bis 3. Juni Südkorea besuchen werde. Sie soll eine ressortübergreifende US-Delegation leiten. Der Vertreter des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, des Außenministeriums, des Energieministeriums und des Verteidigungsministeriums angehören. Dabei soll es um zentrale Punkte gehen, auf die sich die Staatschefs beider Länder bei ihrem Treffen im vergangenen Oktober verständigt hatten. Dazu zählen der Bau nuklear angetriebener U-Boote, die Urananreicherung und Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstäbe auf südkoreanischer Seite sowie eine engere Zusammenarbeit im Schiffbau. In Südkorea sind im April Industrieproduktion, Konsum und Investitionen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. Damit wurde deutlich, dass der Krieg im Nahen Osten messbaren Einfluss auf die Konjunktur hat. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken vom Freitag sank der Produktionsindex für die Gesamtindustrie im April um 0,6% auf 117,8 Punkte. Die Halbleiterproduktion legte zwar um 3,1% zu, die Automobilproduktion brach jedoch um 10% ein. Insgesamt sank die Industrieproduktion um 0,7%. Der Index der Einzelhandelsumsätze, ein Gradmesser für den privaten Konsum, sank um 3,6%. Die Anlageinvestitionen gingen gegenüber dem Vormonat um 3,6% zurück. Der Wert der abgeschlossenen Bauarbeiten ging um 1,4% zurück. Südkoreas nationale Rentenkasse hebt ihre Zielquote für einheimische Aktien in diesem Jahr von 14,9 auf 20,8% an. Das beschloss der Verwaltungsausschuss des Fonds am Donnerstag. Damit wird die Quote bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr nach oben korrigiert. Ursprünglich hatte sie bei 14,4% gelegen und war im Januar zunächst auf 14,9% angehoben worden. Wegen des starken Anstiegs des südkoreanischen Leitindex KOSPI war der Anteil heimischer Aktien am Portfolio der Rentenkasse jedoch bereits Ende Februar auf 24,5% gestiegen und lag damit deutlich über dem bisherigen Zielwert. Mit der höheren Zielquote soll verhindert werden, dass der Rentenfonds in großem Umfang südkoreanische Aktien verkaufen muss. Ein solcher Schritt könnte den Markt belasten. Singapurs Außenminister Vivian Balakrishnan sieht derzeit keine Bereitschaft Nordkoreas zu Gesprächen mit Südkorea oder den USA. Das sagte Balakrishnan am Donnerstag in einem Interview mit singapurischen Medien nach einem Besuch in Pyongyang. Demnach sei Nordkorea derzeit noch nicht bereit, in einen ernsthaften Dialog mit den USA, Südkorea oder Japan zu treten. Stattdessen konzentriere sich Pyongyang auf seine Eigenständigkeit sowie den Ausbau seiner militärischen Abschreckung. Balakrishnan hatte Nordkorea am Dienstag und Mittwoch besucht und dort Gespräche mit Außenministerin Choi Soon-hee geführt. Am Donnerstag reiste er nach Südkorea weiter und traf hier Außenminister Cho-hyun. Cho erklärte, er habe Balakrishnan vor dessen Pyongyang-Besuch gebeten, dort die Nordkorea-Politik der Regierung von Präsident Lee Jae-myung darzulegen und Seouls Bereitschaft zum Dialog zu übermitteln. Samsung Electronics hat nach eigenen Angaben als weltweit erstes Unternehmen einen Prototypen-Chip seines neuen HBM4E-Speichers ausgeliefert. Der Hochleistungsspeicher gilt als Schlüsselkomponente für Anwendungen der künstlichen Intelligenz. HBM4E ist die siebte Generation von High Bandwidth Memory oder HBM. Erst im Februar hatte Samsung als erstes Unternehmen mit der Serienauslieferung des HBM4-Speichers begonnen, der sechsten Generation des Speicherstandards. Der neue HBM4E-Speicher soll eine branchenweit führende Leistung erreichen. Die Übertragungsgeschwindigkeit liegt Samsung zufolge bei 14 bis 16 Gigabit pro Sekunde je PIN. Das entspricht einer Steigerung um mehr als 20% gegenüber dem Vorgängermodell HBM4. Chung Mong-kyu, Präsident des koreanischen Fußballverbands KFA, will nach der Fußballweltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zurücktreten. Das teilte Chung am Freitag in einer Erklärung mit. Es sei seine letzte Aufgabe als Verbandschef, die Nationalmannschaft bei der Endrunde zum Erfolg zu führen. Dafür wolle er sich mit ganzer Kraft einsetzen. Chung steht seit 2013 an der Spitze des südkoreanischen Fußballs. Zuletzt geriet er jedoch zunehmend in die Kritik. Für Kontroversen sorgten unter anderem das enttäuschende Ausscheiden Südkoreas im Halbfinale des Asiencups 2024, die Verpflichtung von Jürgen Klinsmann als Nationaltrainer sowie später die Ernennung des derzeitigen Nationaltrainers Hong Myung-bo. Der neue Film des südkoreanischen Regisseurs Na Hong-jin ist bereits vor seinem Kinostart in mehr als 200 Länder und Regionen verkauft worden. Wie der Filmverleih Plus M Entertainment am Freitag mitteilte, wurde Hope im internationalen Vorverkauf zu einem Rekordpreis für einen koreanischen Film verkauft. Die Rechte für die weltweite Auswertung seien inzwischen für mehr als 200 Märkte gesichert. Hope war in den Wettbewerb der 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes eingeladen worden. Der Film handelt von einer Hafenstadt in der demilitarisierten Zone, in der plötzlich ein Wesen unbekannter Herkunft auftaucht. Die Hauptrollen spielen Hwang Jong-min, Cho In-song und Chong Ho-yeon. Die Hollywood-Schauspieler Michael Fassbender, Alicia Vikander und Taylor Russell verkörpern außerirdische Figuren. In Südkorea sind über 100.000 Wohnungen und Häuser in ausländischem Besitz. Nach Angaben des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr vom Freitag besaßen Ausländer zuletzt 108.231 Wohnimmobilien im Land. Damit waren es 8.015 mehr als ein Jahr zuvor. Der Anteil am gesamten Bestand an Wohnimmobilien in Südkorea lag damit bei 0,55%. Insgesamt gibt es in Südkorea rund 19,65 Millionen Wohnungen und Häuser. Den größten Anteil unter den ausländischen Eigentümern stellten Chinesen mit 61.439 Immobilien. Dahinter folgten US-Amerikaner und Kanadier. Die meisten Immobilien in ausländischem Besitz lagen in der Hauptstadtregion. Nach Immobilientyp entfiel der größte Anteil auf Wohnungen in Apartmentanlagen mit ca. 65.800 Einheiten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
KBS World Radio Sondersendung 2020. Die buddhistische Tempelküche Koreas. Speisen für Leib und Seele.
Ja.
21. Oktober 2020. Eine Bank im Bezirk Songbuk. Ein paar Leute mit großen Paketen betreten das Bankgebäude. Kim Mi-jong, die Filialleiterin, kommt heraus, um die Gäste zu begrüßen. Sie wurde ausgewählt als Gewinnerin des Wettbewerbs Geschichten vom Tempelspeisen-Lieferservice, der von der buddhistischen Kulturvereinigung Koreas organisiert wurde.
Ich bin Kim Boram vom Temple Food Team der buddhistischen Kulturvereinigung Koreas. Wir haben überlegt, wie wir den Menschen während der Covid-19-Pandemie ein wenig Trost und Kraft geben und zugleich das Interesse für buddhistische Speisen fördern könnten. So kamen wir auf die Idee, Botschaften von Menschen zu sammeln, die ihre Erfahrungen mit der Überwindung der Pandemie teilen wollten. Unter allen Teilnehmern haben wir einige Gewinner ausgewählt, die nun von uns Snacks oder Lunchboxen mit buddhistischen Tempelspeisen und kleine Geschenke erhalten.
Wir haben alle unter dem Corona-Blues gelitten und deshalb wollte ich unsere Mitarbeiter ein bisschen aufmuntern. Ich wollte ihnen während der Arbeitszeit eine schöne, warme Mahlzeit anbieten. Das war eigentlich mein einziger Gedanke. Ich glaube, dass Essen die Kraft hat, uns zusammenzubringen und dass es zur Heilung beitragen kann.
Eine warme Mahlzeit aus dem buddhistischen Tempel, die an den Arbeitsplatz geliefert wird. Im Büro herrscht plötzlich gute Laune.
Das ist wirklich liebevoll zubereitet. Nicht nur der Reis in Lotusblättern. Der Klebreis enthält auch Pinienkerne und Ginkgo-Nüsse. Es sieht wirklich lecker aus.
Ich weiß nicht, was ich am liebsten mag. Es schmeckt alles gut. Die süß-sauren Pilze sind köstlich. Wir hatten, glaube ich, alle ein paar Vorurteile gegenüber dem buddhistischen Essen, aber das hier ist wirklich alles köstlich.
Es ist ein sehr reiner Geschmack. Die gewürzten Kräuter sind überhaupt nicht salzig und schmecken genau richtig. Es gibt Lotuswurzeln in diesem Pilzgericht, leicht und knusprig. Ich kann sagen, dass man sich wirklich viel Mühe gegeben hat, dieses Essen zuzubereiten. Es ist wirklich lecker.
Dies ist keine gewöhnliche Mahlzeit, die die Mitarbeiter jeden Tag zu sich nehmen. Zwar können sie aufgrund der sozialen Distanzierungsmaßnahmen wegen der Covid-Pandemie nicht eng beieinander sitzen, aber das gemeinsame Essen spendet ihnen doch einen gewissen Trost und die Hoffnung, dass bald wieder bessere Tage kommen mögen.
Man könnte vielleicht denken, dass Essen nicht so wichtig ist, aber es ist doch untrennbar mit unserem täglichen Leben verbunden. Ich denke, eine einfache Mahlzeit kann uns innerlich bewegen, glücklich machen und trösten.
Das beste Gefühl der Welt ist, sich zum Essen an einen Tisch zu setzen. Dieser Kimchi-Eintopf schmeckt wie von meiner Mutter oder meiner Großmutter gekocht. Es ist eine Mahlzeit voller nahrhafter Zutaten. Ich bin so dankbar für das Essen. Im Moment kann man ja leicht das Gefühl bekommen, als wäre die ganze Welt wegen Covid-19 geschlossen. In diesen schwierigen Zeiten ist gutes Essen ein Schlüssel zum Glück und deshalb bin ich wirklich froh über diese Mahlzeit.
Die traditionellen Zubereitungsmethoden der buddhistischen Tempelspeisen werden seit 1700 Jahren weitergegeben. Mit dem zunehmenden Interesse an gesunden Lebensmitteln ist auch die Zahl der Menschen, die sich für buddhistisches Essen interessieren, in diesen Tagen gewachsen. Warum erlangt der Esstisch der bescheidenen, praktizierenden Buddhisten in einer Welt voller extravaganter und exotischer Lebensmittel plötzlich so viel Aufmerksamkeit? Sage mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist, sagte Jean-Antelme Briat-Savarin, ein französischer Anwalt aus dem 19. Jahrhundert, der als Genießer und Gastronom berühmt wurde. In unserer heutigen KBS World Radio Sondersendung »Die buddhistische Tempelküche Koreas – Speisen für Leib und Seele« möchten wir unsere Zuhörer einladen, das koreanische Tempelessen einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und über all die Lebensmittel, die wir jeden Tag zu uns nehmen, vielleicht ein wenig nachzudenken. Durch die Sendung begleitet Sie am Mikrofon Jan Dirks. Der Tempel Pongyeonsa liegt am Berg Gyo in Suwon. Und wurde vor 800 Jahren von Wongak, einem berühmten Mönch aus der mittleren Koryo-Zeit, errichtet. Hier fanden bis vor der Corona-Pandemie zweimal im Monat regelmäßig Kurse zur buddhistischen Tempelküche statt. Der Unterricht wurde im Oktober im Zuge der Senkung der Corona-Beschränkungen zwischenzeitlich wieder aufgenommen. Die Ausbilderin ist Son Jae Sunim, eine der bekanntesten Expertinnen für koreanisches Tempelessen. Heute kochen wir Brei aus braunem Reis und Erdnüssen. Brauner Klebereis wird eine Weile im Wasser eingeweicht und dann gekocht, bis er leicht cremig wird. Dann werden eingeweichte und fein gemahlene Erdnüsse zum Reis hinzugegeben und eine Weile geköchelt. Nun noch eine Prise Salz und fertig. Das Gericht ist sehr leicht zuzubereiten und es ist gesund für Körper, Herz und Seele. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses interessieren sich, wie wir erfahren, grundsätzlich für gesundes Essen.
Ich habe mein eigenes Geschäft geführt. Ich musste jeden Tag Leute treffen und mit ihnen essen gehen, was für mich sehr stressig und ungesund war. Deshalb habe ich nach Lebensmitteln gesucht, die gesund und sauber sind. Die buddhistischen Tempelspeisen sind wirklich bekömmlich und lecker.
Ich hatte gesundheitliche Probleme und wollte Essen kochen, das für unsere ganze Familie gesund ist. Meine Kinder sagten am Anfang, dass sie das Tempelessen nicht mochten, aber nun gewöhnen sie sich langsam daran. Mein Mann und meine 9-jährige Tochter haben ein schwaches Immunsystem und leiden an Neurodermitis. Der Kurs hat mir geholfen, mehr über verschiedene Zutaten zu lernen. Zum Glück hat sich der Zustand meiner Tochter nun stark verbessert und jetzt braucht sie keine Medikamente mehr.
So hat das Interesse für gesunde Ernährung viele Leute hierher geführt. Im Kurs können sie eine Menge lernen.
Ich glaube, dieses Essen macht den Kopf frei. Ich habe das Gefühl, dass mein Geist beim Kochen und beim Essen klarer wird. Man braucht nicht viele Zutaten und es ist einfach zu kochen, aber die Wirkung ist enorm.
Wir haben gelernt, allen Lebewesen auf dem Planeten dankbar zu sein, wenn wir kochen. Das hat mich sehr angesprochen. Ich glaube, ich habe gelernt, was es heißt, etwas wirklich mit Hingabe zu tun.
Anna, eine Künstlerin aus der Schweiz, die in Korea tätig ist, ist zufällig auf das Kursangebot in Pongyansa gestoßen. Sie sagt, dass sie vom besonderen Reiz der Tempelspeisen fasziniert ist.
Ich habe etwas über neue Geschmacksrichtungen gelernt, insbesondere über den Geschmack verschiedener Arten von Kimchi. Ich habe auch gelernt, wie man Gemüse und Obst auf ganz neue Art und Weise kocht. Es war eine sehr schöne Erfahrung und ich habe viele neue Erfahrungen gemacht.
Durch den Kurs wurde Anna bewusst, dass Tempelspeisen nicht nur gewöhnliches Essen sind, sondern mehr dahinter steckt.
Ich habe etwas über die Schönheit und über die Natur gelernt und über die Harmonie zwischen Mensch und Natur. Das Kochen selbst war wie eine spirituelle Übung. Als ich die Zutaten geschnitten, sie mit Gewürzen gemischt, gekocht und probiert habe, kam eine große innere Ruhe über mich. Ich habe mich nur auf meine Atmung und auf das Kochen konzentriert. Es ist wirklich faszinierend.
Die Philosophie der buddhistischen Speisen überschreitet die Grenzen der Religion und der Kultur. Die Zahl der Menschen, die sich für das Essen im Tempel interessieren, hat zugenommen. Und die berühmte Kochschule Le Cordon Bleu in London hat das Essen im Tempel sogar als offizielles Thema ausgewählt. Viele berühmte Köche aus der ganzen Welt haben Korea besucht, um mehr über die Tempelküche zu erfahren. Tempelspeisen sind die Gerichte, die buddhistische Mönche täglich essen. Nicht alle buddhistischen Länder haben eine spezifisch buddhistische Kochtradition. Diese existiert aber in Ländern wie China und Japan und vor allem in Korea. Gastronomiekritiker Hwang Kwang-hae erläutert.
Der größte Unterschied zwischen dem japanischen und dem koreanischen Buddhismus ist, dass japanische Mönche grundsätzlich heiraten und ein Familienleben führen durften. Dies macht es den Mönchen unmöglich, zusammen in einem Tempel zu leben und zu meditieren. In China haben sozialistische und kommunistische Einflüsse die Religionsfreiheit eingeschränkt. So hat sich der Buddhismus in Korea, China und Japan in der Neuzeit unterschiedlich entwickelt, und Koreas Tempel sind nun die einzigen, in denen buddhistische Mönche ein echtes Zusammenleben praktizieren, um zu meditieren und zu praktizieren.
Für buddhistische Mönche bedeutet Essen etwas anderes als für normale Menschen. Sie essen nicht, um dem Gaumen Freude zu bereiten oder dem Genuss zu frönen. Für Mönche bedeutet Essen, ihren Körper zu schützen, der das Gefäß für das buddhistische Studium ist. Hören wir mehr von zwei buddhistischen Nonnen, Dongwon Sinim und Keho Sinim.
Viele Leute denken ja, dass das Tempelessen irgendwie etwas Besonderes sei, aber für die Mönche und Nonnen ist es vollkommen gewöhnlich. Es ist nichts Besonderes, nur Essen für den praktizierenden Buddhisten. Die Bewegungen beim Kochen, das Zubereiten des Essens und das anschließende Aufräumen, für uns ist all dies spirituelle Übung. Deshalb betrachten wir das Essen selbst als eine Form der spirituellen Übung.
Der Buddhismus kam im 4. Jahrhundert nach Korea. Das koreanische Tempelessen und die in ihm gesammelte Weisheit haben also eine über 1700-jährige Geschichte. Aber was bedeutet es wirklich, das Essen zu einem Teil der asketischen Übung zu machen? Lernen wir mehr darüber, indem wir selber das Essen in einer buddhistischen Tempelküche zubereiten. Jingwansa ist ein alter Tempel am Bukhansan im Bezirk Eunpyeonggu in Seoul. Der Tempel wurde im Jahr 1011 gegründet, hat also eine über 1000-jährige Geschichte. An einem schönen Herbsttag, Anfang November, trafen wir am Iljungun-Tor des Tempels ein bekanntes Gesicht, Alberto Mondi, der es in Korea als italienische TV-Persönlichkeit zur Berühmtheit gebracht hat. Warum ist er hier?
Ich habe schon einmal Tempelessen probiert, aber ich wollte mehr darüber erfahren. Viele Leute denken, Tempelessen sei langweilig, aber das stimmt nicht. Es hat sehr vielfältige Aromen und einen einzigartigen Geschmack. Es ist eine wunderschöne Esskultur.
Alberto ist hier, um etwas über die buddhistischen Tempelspeisen zu lernen. Nun, da ist er mit Sicherheit am richtigen Ort. Den Tempel Jingwansa haben schon Jill Biden, die Frau des designierten US-Präsidenten, der Hollywood-Schauspieler Richard Gere, der Chefkoch des Weißen Hauses, des ehemaligen US-Präsidenten Obama, andere weltberühmte Köche sowie das UNESCO-Weltkulturerbe-Team besucht, um mehr über das Essen im Tempel zu erfahren. Alberto betritt den Tempel und wird von Nonne Keho Sinim herzlich begrüßt.
Hallo.
Herzlich willkommen. Es ist ziemlich kalt geworden.
Stimmt, heute ist es wirklich kalt. Ich habe gehört, ich kann hier etwas über das Tempelessen lernen.
Allein die vielen Tontöpfe mit eingemachten Soßen, die hier draußen aufgereiht sind, sagen schon etwas über die Geschichte des Tempels aus. Keho Sunim bittet Alberto, die Sojasauce zu probieren.
Wir nehmen unsere kleinen Finger, um zu probieren. So ähnlich, wie wenn man Medizin probiert.
Es ist köstlich. Es schmeckt anders als normale Sojasauce.
Sie ist anders. Normale Sojasauce verwendet Gewürze, aber wir verwenden nur fermentierte Sojabohnen.
Hier gibt es bestimmt Tonkrüge mit Sojasauce, die schon sehr alt sind, oder?
Ja, wir haben einige, die 20 oder 30 Jahre alt sind. Aber heute werden wir beim Kochen Sojasauce verwenden, die etwa 10 Jahre alt ist.
Meine Frau bringt nächste Woche unser zweites Kind zur Welt. Ich bin hierher gekommen, weil ich etwas Besonderes für meine Frau und mein Kind machen wollte.
Oh, sehr gut. In den heißen Sommermonaten schwitzen wir viel. Im Herbst gibt es viele Gerichte mit Wurzeln. Wir werden nahrhaften Reis mit der Yamswurzel machen. Ich denke, das wird deiner Frau helfen, stärker zu werden, bevor sie das Kind zur Welt bringt.
Alberto scheint wirklich ein sehr fürsorglicher Familienvater zu sein. Nun kann es losgehen. Keiho Sinim wird ihm und uns zeigen, wie es geht. Nahrhafter Reis mit Yamswurzeln, Pfannkuchen aus Rettich und Kohl und mit Birnensaft gewürzte Pereya-Blätter. Zuerst müssen wir die Zutaten holen. Aber woher? Wir steigen einige Steintreppen hinauf und sehen eine alte Steinpagode. Sonu Tsinim bringt uns dorthin. Der Weg dorthin ist etwa 300 Meter lang und Alberto gerät schon außer Atem.
Wow, das ist ja eine ziemliche Wanderung. Es ist wirklich weit. Müssen Sie jedes Mal hierher kommen, wenn Sie kochen wollen?
Ja, jeden Tag. Aber anstatt an die Anstrengung zu denken, denken wir an das Gemüse, das in der Sonne gewachsen ist und daran, dass wir es essen dürfen, um gute Praktizierende zu werden, die anderen Menschen helfen können.
Nachdem wir ungefähr 50 Meter bergauf geklettert sind, erreichen wir einen kleinen Gemüsegarten mit Kohl und Rettich. Erstaunlich, dass es mitten im Berg einen solchen Gemüsegarten gibt. Da sehen wir die reifen Rettiche und den Kohl. Wir pflücken nur so viel, wie wir brauchen. Jetzt ist es Zeit für die Pereya-Blätter.
Wir kaufen unser Gemüse ja normalerweise im Supermarkt. Aber frisch gepflückt schmeckt es sicher besser.
Wir werden nur das auswählen, was wir heute brauchen.
Um nichts zu verschwenden?
Es sollte nicht lange dauern, bis das Essen aus dem Garten auf den Tisch kommt. Wir bewahren auch keine Lebensmittel im Kühlschrank auf. Und beim Pflücken der Blätter ist eines zu beachten. Wir müssen den Samen intakt halten. Dies alles ist ein Teil der buddhistischen Praxis.
So pflücken die beiden nur das, was sie brauchen, und gehen zurück zum Tempel.
Wir sind zurück. Gute Arbeit.
Es war wirklich ein weiter Weg.
So, dann machen wir jetzt den Pfannkuchen aus dem Rettich und dem Kohl und würzen die Pereya-Blätter mit der Birne.
Die Zutaten stehen bereit. Nun können wir anfangen. Wir beginnen mit dem Yamswurzelreis, der am längsten dauert. Die gleiche Menge an Klebereis und normalem Reis wird gewaschen und etwa 3 bis 4 Stunden lang eingeweicht.
Ich mag Yamswurzelsaft sehr gerne.
Versuch mal, die Yamswurzeln zu schneiden, aber nicht zu dünn.
Die sind wirklich frisch.
Ah, 정말 신선하네요.
Kastanien und Shiitake-Pilze werden ebenfalls eingeweicht und in 1 Zentimeter große Würfel geschnitten. Außerdem werden Jujuben entkernt und geschnitten. Nun wird der Reis im Topf gebraten. Dann werden die Yamswurzel, die Pilze und die Kastanien zusammen mit der Gemüsebrühe in den Reis gegeben und bei hoher Hitze gekocht. Sobald der Reis zu kochen beginnt, wird die Hitze reduziert und am Ende, wenn der Reis noch einmal kräftig gedünstet wird, kommen Pinienkerne hinzu. Der frische Rettich wird in 0,7 cm dicke Scheiben geschnitten und in Salzwasser gekocht. Dann das Wasser abgießen und die Rettichstücke mit Mehl überziehen. Dann werden sie im gewürzten Teig getaucht und auf einen Grill gelegt, bis sie schön gar sind. Für den Kohlpfannkuchen wird der Kohl gewaschen und weich geklopft.
Bring mal den Kohl mit dem Mehl bestreichen und in den Teig geben. Da in die Mitte. Vorsicht, das brennt an.
Ah, ich habe zu viel geredet.
Alberto war kurz abgelenkt und schon wäre der Kohlpuffer beinahe angebrannt. Nun ist Alberto wieder konzentriert bei der Sache.
Sehr gut, du bist jetzt schon ein richtiger Experte. Leg die rote Peperoni auf den Pfannkuchen. Das sieht dann noch hübscher aus. Man sagt, dass Essen, das appetitlich aussieht, auch besonders gut schmeckt. Wir betrachten das Essen mit dem Auge und schmecken es mit dem Mund, aber auch mit dem Herzen. Deshalb ist es wichtig.
Es ist wirklich hübsch. Ich denke, wenn ich dem Essen viel Aufmerksamkeit schenke, fühle ich mich wohler.
Du musst dich dem Essen richtig widmen. Das beste Gewürz ist das Herz. Die Person, die das Essen macht, muss ein gutes Herz haben.
Die drei Hauptmerkmale der Tempelküche sind Reinheit, Geschmeidigkeit und der Einklang mit den Lehren des Buddha. Die Zutaten für das Essen müssen sauber sein, aber auch das Herz der kochenden Person muss rein sein. Damit das Essen geschmeidig ist, sollte es nicht zu fest und der Geschmack nicht zu kräftig sein. Den Lehren Buddhas zu folgen bedeutet, dass das Essen von der Ernte der Zutaten bis zum Servieren des fertigen Gerichts nach den Gesetzen der Natur zubereitet werden muss. Das gewürzte Periya-Blattgericht ist ein spezielles Essen, das Kehusinin extra für Alberto zubereitet. Rote und grüne Peperoni werden zuerst in Scheiben geschnitten. Dann werden Sojasauce, Bambussalz, Pflaumenextrakt, Sesamöl, Sesam und geschnittene grüne und rote Peperoni mit Birnensaft vermischt, um die Soße herzustellen. Sobald die Soße fertig ist, wird sie vorne und hinten auf den Periya-Blättern verteilt.
Die Soße auf die Vorder- und Rückseite der Blätter geben.
Ja, aber nicht zu viel.
Ich habe ja vorhin schon gelernt, dass ich sparsam mit den Zutaten sein soll, also nur ein bisschen.
Zu viel Soße verhindert, dass man die Originalzutaten richtig schmeckt. So wenig Soße wie möglich zu verwenden, bedeutet, den Geschmack der Zutaten zu würdigen und sich vom Bedürfnis nach aufregenden Geschmacksreizen zu trennen.
Das Tempelessen ist gesund und der Kochvorgang ist einfach. Warum diese Einfachheit?
Wenn du willst, dass dein Leben einfach ist, muss dein Essen einfach sein.
In einer Welt, in der das ständige Hinzufügen und Auffüllen als Tugend betrachtet wird, betont die Tempelküche das Loslassen und das Entleeren. Gastronomiekritiker Han Gwang-hae erklärt.
Beim Essen im Tempel geht es um Selbstbeherrschung. Selbstkontrolle bedeutet, sich davon abzuhalten, etwas zu tun, was man tun könnte, und darum etwas herauszunehmen, anstatt es hineinzutun. Deshalb geht es beim Tempelessen nicht darum, eine besonders kräftige Geschmackswirkung zu erzielen, sondern man konzentriert sich eher darauf, die Soße, die starken Aromen und die Farben herauszunehmen.
Und nun ist es soweit, das selbstgekochte Essen darf verzehrt werden. Alberto kann es kaum erwarten, das Essen zu probieren, aber bei allem vergisst er nicht, sich zu bedanken.
Ich habe Hunger, aber ich möchte mich für das Essen bedanken. Ich hoffe, dass das Essen meinen Körper wieder auffüllt. Danke für das Essen.
Auch nachdem Alberto sich bedankt hat, wartet er noch. Warum fängt er denn nicht an zu essen?
Mir ist beim Kochen bewusst geworden, dass es sich um eine Form der Übung handelt. Welche Einstellung sollten wir denn beim Essen haben?
Auch ein Tropfen Wasser und ein Reiskorn haben den Segen der Natur. Auch ein Reiskorn enthält die harte Arbeit der Menschen. Wir müssen an all die Bauern denken, die hart gearbeitet haben, damit dieses Essen auf unseren Tisch kommen konnte. Probier es aus und sieh, was dir am Herzen liegt.
Das koreanische Tempelessen spielt eine wichtige Rolle für die Bewahrung der koreanischen Esskultur Hanshik insgesamt. Es zeichnet sich vor allem durch drei Hauptmerkmale aus. Es ist vegetarisch, natürlich und wird maßvoll verspeist. Fleisch ist aufgrund der buddhistischen Lehre, alle Lebewesen zu respektieren, grundsätzlich verboten. Die Tempelküche ist also vegetarisch, unterscheidet sich aber vom normalen Vegetarismus. In der Tempelküche werden 5 Arten von würzigen oder scharfen Kräutern bewusst vermieden, darunter Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Lauch, Schnittlauch und wilder Schnittlauch. Gemäß der buddhistischen Schrift Shurangama Sutra sollen diese 5 scharfen Kräuter unzüchtige Gefühle hervorrufen, wenn sie gekocht gegessen werden, und Ärger, wenn sie roh verzehrt werden. Buddhistische Praktizierende, die einen ruhigen Geisteszustand anstreben, um den Weg ins Nirvana zu finden, sollten diese Kräuter also meiden. Aber wieso ist die Tempelküche trotz dieser Einschränkungen so schmackhaft? Dies ist Koreas fermentierten Lebensmitteln zu verdanken. Hören wir dazu Gastronomiekritiker Han Gwang-hae.
Vegetarier aus dem Ausland sind manchmal sehr erstaunt, wenn sie zum ersten Mal die koreanische Tempelküche probieren, weil sie so anders schmeckt als das, was sie normalerweise essen. Koreanische Tempelspeisen verwenden fermentierte Soßen wie Sojabohnenpaste und Sojasauce. In westlichen Speisen wird der Geschmack oft durch Butter oder Käse verstärkt, aber Veganer können so etwas nicht essen. Sojabohnenpaste und Sojasauce sind jedoch pflanzlich, ebenso wie rote Chilipaste, und wenn diese Soßen beim Kochen verwendet werden, schmecken sie anders und geschmackvoller.
Die zweite Besonderheit der koreanischen Tempelspeisen besteht in der ausschließlichen Verwendung natürlicher, also unverarbeiteter, saisonal üblicher Lebensmittel. Im Frühjahr werden für die Gerichte vor allem Sprossen verwendet. Im Sommer, wenn die Sonne scheint, stehen Blattgemüse, Stangengemüse sowie reichlich Obst auf dem Speiseplan. Im Herbst sind nahrhafte Wurzeln die Hauptzutaten und im Winter, wenn es schwierig ist, frisches Gemüse zu finden, greift man auf Algen und Meerespflanzen zurück. Immer geht es darum, im Einklang mit der natürlichen Logik der Welt zu leben. Tongwon Sinim erklärt.
Der Grund, warum wir Gemüse der Saison verwenden, liegt darin, dass es bei der richtigen Temperatur, angemessener Luftfeuchtigkeit und dem richtigen Sonnenlicht für die Zeit angebaut wird, in der es reif wird. Der Mensch ist doch auch Teil der Natur. Und so müssen wir auch nach den Regeln der Natur leben und Gemüse und Obst der jeweiligen Jahreszeit verwenden. Das ist die Philosophie, der die Tempelküche folgt.
Eine weitere Tugend, an die sich die Tempelküche hält, ist das maßvolle Essen. Die buddhistischen Praktizierenden essen in kleinen Portionen, um einen gesunden Körper aufzubauen, aber auch einen gesunden Geist, der frei ist von Geiz und Bosheit. Hören wir Sonjae Sinim.
사실은 사람들이 너무 많이 먹는 거죠. 근데 소식을 하게 되면 몸이 편안해지고 우리가 단백질도
Viele Menschen essen zu viel. Wir brauchen nicht so viel Protein in unserer täglichen Ernährung, aber trotzdem essen unwahrscheinlich viel davon. Essen in kleinen Portionen bedeutet, dass wir unsere Gier loslassen. Wenn wir unsere Gier loslassen, werden wir gesünder und unser Körper fühlt sich wohler. Deshalb betonen auch viele buddhistische Sutras, dass man in kleinen Portionen essen soll.
내려놓으면서 내가 건강해질 수 있는 그런 거기 때문에 그래서 왜 소식을 해야 되는지에 대해서 굉장히 곳곳에 설명을 해놨어요.
Das chinesische Schriftzeichen für kleine Portion im Begriff Essen in kleinen Portionen kann übrigens auch Gemüse und Lachen bedeuten. Mit anderen Worten, der Verzehr einer kleinen Menge Gemüse macht glücklich. Alberto interessiert sich für Essen und kann gut kochen, und so war es für ihn einfach, die neuen Gerichte zu lernen. Er sagt, dass die Zubereitung des Tempelessens ihm auch die Möglichkeit gab, über die Umwelt nachzudenken.
Es gibt die Philosophie, hauptsächlich Zutaten zu verwenden, die man bei sich im Garten hat. Wir kochen aber oft mit Zutaten, von denen wir nicht einmal wissen, woher sie kommen. Wir verursachen Umweltverschmutzung, ohne es zu wissen. Bevor das Essen auf unseren Tisch kommt, gibt es den Prozess der Lieferung, der Kühlung, der Verpackung und so weiter. Und all diese Dinge schaden der Umwelt. Ich denke, es ist wirklich wichtig für uns, unter diesem Aspekt über die Philosophie der Tempelküche nachzudenken.
Der Mensch kommt aus der Natur und ist ein Teil der Natur, weshalb er im Einklang mit der Natur leben muss. Die Tempelküche hat Respekt vor der Natur und dem Leben. Sonjae Sinim erklärt.
땅이 오염되면 식물이 오염되고 그 식물을 내가 먹으면 내가 병들잖아요.
Wenn die Umwelt verschmutzt wird, werden auch die Dinge, die aus dem Boden wachsen, verschmutzt. Wenn wir diese verschmutzten Dinge essen, wird unser Körper krank. Dies ist auch bei Tieren der Fall. Deshalb folgt das Tempelessen der Philosophie, dass alle Lebewesen gleich sind und jedes Leben respektiert werden. Zum Beispiel sind Wasser und ich eins. Wenn das Wasser sauber ist, werde ich gesund, aber wenn es verschmutzt ist, werde ich krank, wenn ich es trinke. Und andere Pflanzen und Tiere ebenfalls werden krank. Wasser und ich sind also im Grunde genommen keine zwei voneinander getrennten Einheiten, sondern ein einziger lebender Organismus.
Viele Menschen sagen, dass sich ihre Sicht auf die Welt und ihr Leben geändert hat, nachdem sie in die Tempelküche eingeführt wurden. Pan Jihan ist eine von ihnen. Sie wollte ihre Erfahrungen mit vielen anderen teilen und so schrieb sie das Buch Brunch mit einer buddhistischen Nonne. Pan Jihan war ursprünglich Büroangestellte. Sie wurde vor 4 Jahren erstmals in die Tempelküche eingeführt. Damals stand sie beruflich unter extremem Druck, besser zu sein als andere.
Ich hatte damals eine leichte Essstörung. Ich aß 40 bis 50 Beutel mit Snacks in einer Sitzung und mein Selbstwertgefühl war sehr gering. Wenn ich eine Person mit der Fähigkeit wäre, A und B zu tun, hätte ich mich damit zufrieden geben können, mein Bestes zu geben, um A und B zu tun. Aber ich war wütend auf mich, weil ich nicht in der Lage war, A, B, C, D und E zu tun.
Zu dieser Zeit nahm Pan Jihan an einem Tempelaufenthaltsprogramm teil, das von ihrem Arbeitgeber organisiert wurde. Als sie zum ersten Mal Tempelessen probierte, spürte sie ein Gefühl der Wärme in ihrem Körper.
Ich aß nur gewöhnlichen Reis. Es war gewöhnlicher Reis mit verschiedenen Blättern und kleinen gelben Blüten. Es war nichts, was man auf einem prächtig gedeckten Tisch finden würde, aber ich fand es schön, als ich den Reis zum ersten Mal sah. Und als ich ihn probierte, spürte ich zum ersten Mal die heilenden Eigenschaften des Essens.
Nach den 5 Tagen, die sie im Tempel verbracht hatte, fuhr sie wieder nach Hause und alles war wie immer. Ihre Arbeit war immer noch anstrengend, ihr Körper war müde und sie machte sich weiterhin Sorgen. Sie sehnte sich nach dem Tempelessen. So beschloss sie zu lernen, wie man es selbst macht.
Wenn ich koche, es klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich das jetzt so sage, aber jede Zelle in meinem Körper fühlt sich fröhlich an. Ich fühle mich wirklich lebendig und möchte diesen Moment in vollen Zügen genießen. Dieses Gefühl der Freude half mir, mich wirklich zu konzentrieren.
Pan Jihan war so verliebt in die Tempelküche, dass sie sich von der Arbeit freinahm, um diese Art des Kochens zu lernen. So begann sie, mehr über die Bedeutung des Essens nachzudenken.
Ich war es gewohnt, Pilze, Kartoffeln oder Auberginen in Plastikverpackung im Supermarkt zu kaufen. Jetzt weiß ich, woher jede Zutat kommt und wie man sie kocht. Ich weiß auch, welche Wirkung die Zutaten haben, wenn sie in meinen Körper gelangen und welche Nährstoffe mir beim Leben helfen. Sobald man dies erkannt hat, kann man nicht mehr sagen, dass etwas klein oder unbedeutend ist.
Sie lernte nicht nur etwas über die Bedeutung einzelner Zutaten, sondern auch, dass eine sorgfältig zubereitete Mahlzeit anderen Menschen Trost spenden kann. Hier ein Auszug aus ihrem Buch Brunch mit einer buddhistischen Nonne.
Die Wurzeln sieht man nicht. Von Anblick der herrlichen Blüten und üppigen Blätter berauscht, habe ich die Wurzeln oft vergessen. Genau betrachtet jedoch sind es die Wurzeln, die all dies möglich machen. Die Knospen sprießen und die Blüten blühen dank der Wurzeln. Genau wie Menschen, die im Verborgenen praktizieren, wachsen die Wurzeln jeden Tag fleißig und leise. Manche Menschen sind wie Blumen und Blätter, andere wie unscheinbare Wurzeln. Ich nehme einen Löffel Suppe aus 6 verschiedenen Wurzelsorten. Es ist die richtige Jahreszeit, um sich beim Essen daran zu erinnern, was Wurzeln tun. Ich hoffe, dass alle Menschen auf der ganzen Welt, die wie Wurzeln sind, in dieser Jahreszeit durch das Essen von Wurzeln wieder gestärkt werden. Ich bete auch, dass meine eigenen Wurzeln stetig weitere Wurzeln schlagen. Ich bin froh, dass die Zeit der Wurzel jedes Jahr zurückkehrt, damit ich über diese Dinge nachdenken kann. Man kann nicht in das Herz eines Menschen hineinsehen. Und so passiert es leicht, dass man die Hingabe und Anstrengung eines Menschen übersieht. Aber als ich erfahren hatte, dass mit Hingabe und Sorgfalt zubereitetes Essen den Körper und die Seele eines Menschen erwärmen kann, konnte ich kein Essen mehr zubereiten, ohne darauf zu achten.
So änderten sich auch ihre Gewohnheiten und ihre Sicht auf die Welt.
Letztes Jahr bin ich Vegetarierin geworden. Ich habe versucht, an die Tiere und alle Lebewesen zu denken, mit denen wir das ganze Jahr überleben. Vorher habe ich nur aus meiner eigenen Perspektive über die Welt nachgedacht und habe mich nur um mein eigenes Leben gesorgt. Dies hinderte mich daran, auf andere und ihre Lebensumstände zu achten und über andere Wesen nachzudenken, mit denen wir die Welt teilen. Jetzt aber sehe ich mich als Teil einer viel größeren Welt, in der wir alle zusammenleben.
Sie hörten die KBS World Radio Sondersendung Die buddhistische Tempelküche Koreas – Speisen für Leib und Seele. Die Sendung wurde gefördert von der Buddhistischen Kulturvereinigung Koreas. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Dirks. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108, oder schicken Sie eine E-Mail an German@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.